Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 9. September 2013 zum Thema Hat klassische Musik bei Kids ausgespielt? Zu Gast sind Thomas Mandl, Musiklehrer, Musiker und Komponist, und Jörg D. Hans, Musiklehrer, Musiker, Kulturmanager, konzipiert die Kinderklangwolke. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Guten Abend, ich begrüße Sie recht herzlich bei uns im Kepler Salon. Ich freue mich, dass ich heute ein sehr, sehr interessantes Thema mit zwei Herren besprechen darf, mit dem Thomas Mandl und dem Jörg Hans. Wir gehen der Frage nach, hat die klassische Musik bei Kids ausgespielt? Mein Name ist Barbara Krennmeier, ich darf heute Gastgeberin sein und freue mich auf einen interessanten Abend mit hoffentlich sehr anregenden Gesprächen. Ein paar organisatorische Info oder eigentlich eine wichtige organisatorische Info zu Beginn. Vom Ablauf ist es ja so geplant, dass die beiden einmal einen kurzen Einblick über ihre Ideen, Gedanken zu diesem Thema geben werden, so 20 bis 30 Minuten, und dass dann eine Stunde circa Zeit ist, um das zu besprechen, wo Sie herzlich eingeladen sind, da mitzudenken, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Da würde ich Sie bitten, da das Ganze für die Website aufgezeichnet wird und für Dwarf TV, dass Sie immer ein kurzes Zeichen mit der Hand geben, Sie bekommen dann ein Mikrofon und dass Sie Ihre Frage dann auch in das Mikrofon sprechen, damit wir dann immer zu den Antworten auch die Fragen hören, damit das nicht verloren geht am Weg. Gut, ich würde sagen, dann starten wir gleich los. Ich darf mal die beiden Herren vorstellen. Der Thomas Mandl im blauen Hemd ganz außen. Von ihm ist mir gleich ein Zitat aufgefallen, das mir sehr gut gefallen hat und wo ich hoffe, dass es ihn und seine Einstellung gut beschreibt. Vergebliche Mühe ist es, heute Werke aus der Vergangenheit aufzuführen und zu hoffen, dass die alten Zeichen auch die alten Bedeutungen hervorrufen. Nur die Transformation der Zeichen selbst eröffnet zumindest die Möglichkeit auf ein ähnliches musikalisches Erlebnis. Und jetzt ruft er, der Bruckner. Und das hat er geschrieben auf seiner Homepage über seine CD Bruckners Siebte Translated. Und das ist ein Teil seiner Arbeit. Er ist Komponist, ausgebildeter Musiker, Blockflöte, Klavier, Saxophon gelernt und Komposition. Und er transformiert Musik in die Moderne, wenn man das so einfach sagen kann und darf. Aber ich denke, da wird er uns noch mehr darüber erzählen, beziehungsweise bitte ich dann, von Satz auf danach zu fragen, wenn er es nicht macht. Warum er, also vielleicht noch ein bisschen zu seinem Schaffen, damit man ein bisschen einen Eindruck bekommt. Als Komponist hat er Auftragswerke verfasst, zum Beispiel für das Landestheater Linz, für Linz 09, Kulturhauptstadt Europas, fürs Brucknerfest, für die Brucknertage St. Florian, für die Energie AG, hat einen Konzertzyklus ins Leben gerufen, Komponisten machen Szene. Ja, und weswegen er auch heute hier ist, er beschäftigt sich auch mit Musik für Kinder. Er hat mit dem Kindermusical Stadt der Stimmen, die swingende Talentshow, ein Auftragswerk für die Linzer Kinderklangwolke 2010 geschrieben. Und 2013, am 14. September, also schon ganz, ganz bald, nächsten Samstag, wird dann die Kinderklangwolke 2013 Classic Cool, eine interaktive Musikstunde mit Anton B., aufgeführt, und da ist er auch als Komponist tätig. Und somit kommen wir zum zweiten Herrn hier bei mir. Jörg Hans verbindet zwei Wissenschaften oder Fertigkeiten. Er ist einerseits Handelswissenschaftler, studierter an der Wirtschaftsuni Wien, und er ist Musiker. Und diese beiden Dinge verbindet er jetzt sehr, sehr gut, hoffe ich, denke ich. Er hat auch noch den Universitätslehrgang für Kulturmanagement gemacht, so ergänzend dazu, und ist jetzt als selbstständiger Kulturmanager, Musiker, Moderator, Conferencier im Bereich Erwachsenen- und Kinderkultur zuständig, also tätig, nicht zuständig. Und arbeitet im Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und ist auch dort für die Kinderklangwolke zuständig und mitverantwortlich und stellt die auf die Beine. Und aus diesem Grund sind diese beiden Herren hier bei mir. Ja, worum geht es uns heute? In meiner Vorbereitung habe ich eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Konsumforschung gefunden und laut dieser boomt die klassische Musik. Konzerte, Opern, Operetten hatten 2011 mehr Besucher als Rock, Pop und Musicals und wurde einfach von viel mehr Leuten besucht. Allerdings, wenn man da ein bisschen dahinter schaut, dann sieht man, dass 73% der Besucher der klassischen Konzerte 60 Jahre und älter sind. Das ist markant. Bei 20- bis 29-Jährigen waren das nur 2%, die das besucht haben. Das kann jetzt vielleicht bedeuten, dass wir erst im höheren Alter wieder Zugang zur klassischen Musik finden. Vielleicht aber auch findet die nächste Generation keinen Zugang mehr, wenn sie da nie sich damit beschäftigt hat. Musikunterricht in der Schule kennen viele von uns, auch die Ausbildung an Musikschulen war zumindest in meiner Generation oft noch so, dass da nicht so viel Freude daran geweckt werden konnte. Ja, und das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen. Gibt es eine Chance, Kinder und junge Menschen wieder zur Klassik hinzuführen und woran kann die liegen? Ich bitte um Ihre Gedanken dazu.
Schönen guten Abend ebenfalls. Ich meine eine Menge an Fragen und Jackie Hansans und ich haben uns ja ein Vorbild darüber Gedanken gemacht, wie wir jetzt diesen Input-Teil dieser Diskussion heute Abend gestalten. Und ich lasse ihn dann, oder so haben wir es ausgemacht, ein bisschen auf diese pädagogische Seite eingehen und analysieren, warum denn das so ist, dass das Publikum im Brucknerhaus und an anderen Konzertsälen immer grauhaariger wird. Also ich bin zwar noch nicht in der Altersklasse, aber ich habe auch schon graue Haare, das zählt noch nicht ganz dazu, also normalerweise einfach über 60. Und jetzt möchte ich am Anfang ein bisschen klären, was denn das überhaupt ist, klassische Musik, und klären ist jetzt schon ein Euphemismus, weil wenn Sie ein bisschen im Internet lesen und sich längere Zeit mit dieser Debatte Musikvermittlung von klassischer Musik beschäftigt haben, dann werden Sie bemerkt haben, dass über den Begriff der klassischen Musik ja keinerlei Einigkeit herrscht. Es gibt einmal die, würde ich sagen, die klassische Musik, also den klassischen Bildungsbürger, der tatsächlich eine Ahnung hat, was klassische Musik ist. Das ist einfach im Gegensatz der romantischen Musik, Barockmusik oder Renaissancemusik eine genaue Stilbezeichnung, bezeichnet einen Zeitraum so rund um 1800 herum, Mozart, Haydn, Beethoven, das ist so die Klassik, wie wir in der Schule gelernt haben und stimmt ja auch. Und das ist also schon eine relativ genaue Bezeichnung, von der aber die meisten diese Zuordnung nicht machen könnten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich während meiner Studienzeit im Konservatorium eine sehr liebreizende Kollegin hatte, die in meinen damals noch auch jüngeren Klavierlehrer verliebt war, der ja doch ein großer Bildungsbürger war. Und als sie eines Tages fragte, in welcher Zeit denn Mozart gelebt hatte, antwortete sie in der Renaissance. Und daraufhin war dieses sich anbahnende Techtelmechtel zu Ende. Also Wissen, wo man etwas einzuordnen hat, kann auch einen Abstand zwischen Personen hervorrufen. Also das ist einmal die eine Definition von Klassik, die also quasi von den Gebildeten hergenommen wird. Die zweite ist, Klassik ist alles das, was nicht Rock, Pop, Jazz, Populärmusik und dergleichen ist. Das ist auch die, würde ich sagen, am meisten verbreitete Definition, vor allem deshalb, weil ja nur ein sehr geringerer Teil der Menschen, die in unserem Deutschland, Österreich, in unserem deutschsprachigen Raum leben, mit Klassik wirklich eine Verbindung haben. Sie kennen meistens Mozart als den berühmtesten Komponisten aller Zeit, aber Klassik ist einfach alles das, was ich mir nicht anhöre. Also, und dann gibt es noch den Begriff eher, wenn man zu den Teachers schaut, klassisch ist das, wenn man Streicher und großes Symphonieorchester dazu verwendet, bezeichnet also eher eine Art und Weise, wie man Musik instrumentiert. Dann habe ich noch eine vierte gefunden, die finde ich schon ein wenig interessanter. Und zwar stammt die von einem Herrn Levitin, einem Neuromusikforscher, der war ursprünglich Musiker und ist dann Neurologe geworden. Und der sagt, der Unterschied zwischen einem einfachen Lied oder einem Tanz, den wir gewohnt sind zu tanzen, und einem komplexen klassischen Stück ist, dass dort bei diesem länger dauernden Stück andere Hirnregionen angesprochen werden. Finde ich interessant. Also ein Tanz, eine einfache Melodie, und jetzt auch diese 3,5 Minuten, die wir jetzt immer so gewohnt sind, sprechen andere Hirnregionen an, als wenn wir uns ein länger dauerndes Werk der sogenannten absoluten Musik oder der klassischen Musik halt anhören. Und diesen Begriff der Komplexität, des Zusammenhangs, das werden wir, glaube ich, im Laufe der Diskussion auch sehen, das dürfte ein wesentlich interessanterer Bezugspunkt sein, was klassische Musik ausmacht. Und mit Klassik möchte ich mich auf die Definition einigen. Klassik ist auch Renaissance-Musik, Barockmusik, die Klassik selbst, Romantik, spätestens Romantik. Das ist dieser ganze Bereich der europäischen Kunstmusik. Komplexität heißt also, es gibt ein länger dauerndes Stück und in diesem Stück wird zum Beispiel eine Melodie oder irgendeine andere Hookline, ein moderner Begriff, etwas, das man sich merken und einprägen kann. Dieses Stück Musik wird im Laufe des länger dauernden Werkes in anderer Form dargestellt, es wird abgewandelt, es wird variiert, es wird umgedreht, es wird von Dur nach Moll transferiert, es wird in anderer Instrumentation dargeboten. Mal spielst du die Klarinette, mal spielst du das Fagott, mal spielst du das ganze Orchester, mal spielt es gar keiner. Und das Hirn stellt zu diesen wieder zu erkennenden Melodien, Einfällen, Bezüge her und das ist das Wesen von Komplexität, von Zusammenhang. In dem, es gibt ja mittlerweile ein Format, das Classic Radio heißt, und das spielt eben klassische Musik, also Stücke, die nicht viel länger dauern dürfen als 7 Minuten, aber sie sind eben in diesem klassischen Gewand, sie sind alle mit großen Orchester, und manchmal kennt man auch die Komponisten. Dazwischen wird wieder etwas Filmmusik gebracht, aber auf das kommen wir später noch. Das eine Merkmal meiner Meinung nach ist, Klassik hat einen großen Komplexitätsgrad und es kann eine Vielzahl von Gefühlen dergleichen transportieren. Warum es jetzt so ist, dass es eine ernste und eine Unterhaltungsmusik gibt, häufig diskutiert. Das hat ganz pragmatische Gründe. In der Zeit, würde ich sagen, 1920 herum, wo das Urheberrecht zum ersten Mal von den damaligen großen Komponisten mit Energie betrieben worden ist, die sich gesagt haben, wir wollen an unseren Werken auch etwas verdienen. Das damals entstandene Urheberrecht hat eine Unterscheidung gemacht zwischen der sogenannten trivialen Musik, die eh von überall hereingeflossen ist in den hehren deutschen Kulturraum, die, was haben wir heute gelesen, in die Jazzbrühe, die quasi das deutsche Musikgut überschüttet. Und da hat man gesagt, wir brauchen einen Unterschied und hat den Begriff ernste Musik oder wertvolle Musik oder man versucht halt das einfach abzusetzen. Ob das heute noch eine Bedeutung hat, kann man auch diskutieren, aber sie ist auf jeden Fall da. Wir haben auch nur dieses Problem der klassischen Musik oder das Ende des Hörens für die Kinder, weil es eben eine ernste Musik ist und wenige Kinder und Jugendliche wollen ernste Dinge tun. Die klassische Musik, die wir heute so gerne hören oder die auch die Konzertsäle noch füllt, ist ja zum großen Teil die Unmusik von gestern. Das steht zumindest in unserem Einführungstext und das war auch so, denn das Merkmal einer Unmusik ist ja für mich, dass das Publikum sie abwählen kann. Im Radio werden Sie keine U-Musik hören, die dem Publikum nicht gefällt. Das Radio spielt ganz genau das, was in ist und was ankommt. Und so ganz ähnlich war es natürlich auch in früheren Zeiten, weil ja die Auftraggeber der klassischen Musik entweder die Aristokratie war oder eben der Musiker selbst, der gesagt hat, ich bin so überzeugt, dass ich mit dem, was ich komponiere, eine Halle füllen kann, dass ich damit auch Geld verdiene. Und da hat er natürlich Musik machen müssen, die dem Publikum gefällt, weil sonst wären sie ja nicht ins Konzert gekommen. Oder vielleicht ein einziges Mal, aber bei der zweiten Session dann sicher nicht mehr. Und wenn er den aristokratischen Auftraggeber zum dritten Mal herb enttäuscht hätte, wäre ihm sicher auch die Kündigung sicher gewesen. Also das ist ganz klar. Und in diesem Wechselspiel zwischen Auftraggeber, der entscheidet, und Komponisten, der mit seinen Neuerungsbedürfnissen immer wieder avantgardistische Sachen in seinen Kompositionen untergebracht hat, dieses Wechselspiel hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass die Musik immer interessanter, vielfältiger, besser oder dergleichen geworden ist und hat das europäische Musikleben ganz, ganz stark beflügelt. Also die U-Musik von gestern ist das, was wir heute im Konzert als die ernste Musik hören. Also wenn wir jetzt in die Oper Carmen bei den Salzburger Festspielen gehen und sagen, das ist ernste Musik, dann war das 1880 sicher noch nicht ernste Musik. Das war ein Welterfolg. Und da hat niemand diese Kategorien gehabt, dass das ernst sein muss. Das ist einfach Unterhaltung im besten Sinne, sowie eine interessante Diskussion, eine Unterhaltung ist. Dieses evolutionäre, dieser evolutionäre Weg, auf der einen Seite die Komponisten, die etwas Neues schaffen, das sowohl dem Auftraggeber oder dem Publikum gefallen muss, als auch ihm selbst und den Musikern neue Wege eröffnet und ihn befriedigt, mit dem Korrektiv des Publikums, ist ein evolutionärer Weg, der, würde ich sagen, bis ungefähr, und das ist jetzt eine hoffentlich etwas kontroversielle These, der bis ungefähr 1920 gegolten hat. Und 1920 hat sich dann also die Musik vom Publikum verabschiedet, indem man postuliert hat, was die Zukunft sein werde. Und mit dem Erfolg, würde ich sagen, auch im Zusammenhang mit den ganzen Wirren der Zwischenkriegszeit, dass wir heute ein Problem haben. Die moderne klassische Musik hat bei weitem nicht das Publikum, das die alte klassische Musik hat. Barockmusik boomt seit 40 Jahren, aber wir erleben keinen ähnlichen Boom in der modernen klassischen Musik. Nach wie vor pfeift niemand Schönbergs Melodien auf der Straße und die wenigsten interessieren sich tatsächlich für neue Musik. Und wenn dem so ist, dann haben wir auch das Problem der leeren Konzerthäuser. Und jetzt ist meine Frage an den Jacky, oder ich gebe ihm das Wort weiter. Hat die klassische Musik bei Kids ausgespielt?
Ja, es war jetzt geballte Ladung. Fangen wir vielleicht einmal so an, erklären wir mal, was das Wort Kids denn überhaupt bedeutet. In der heutigen Zeit, Kids, sind das kleine Kinder, sind das mittelgroße Kinder, sind das Jugendliche, sind das ältere Jugendliche. Ich würde mal sagen, Kids, von dem her, wie ich es so sehe, sind diejenigen, die ungefähr bis 10 als Kinder gelten und dann eigentlich schon zu pubertieren beginnen. Sie sind aber nicht jugendlich, weil jugendlich irgendwie ab 13 beginnt, steckt ja auch im Namen 13 drinnen, Teenagers. Das heißt, für mich ist es einmal so, und ich bin unter anderem auch da, weil ich jetzt aus der Praxis Pädagogik rede, weil ich seit 1988 in einer Musikschule tätig bin, und dort ab 6-7-jährige Kinder unterrichte und da, bei diesen 6- bis 7-jährigen Kindern aufwärts, würde ich jetzt einmal sagen, hat die Klassik nicht ausgespielt. Bei denen ist es vollkommen egal. Da stimmt der Rhythmus, da stimmt die Melodie, da stimmt die Harmonik. Die bewegen sich dazu aus Emotion heraus, spüren es, es ist gut oder schlecht, wie auch immer. Denen ist das vollkommen egal. Da wird keiner von denen sagen, Klassik gefällt mir nicht. Jetzt kommen wir zum Alter von ungefähr 10 aufwärts und da geht's dann los. Da beginnt, wie gesagt, so in etwa die Pubertät und da höre ich durch die Bank Klassik. So. Gehen wir weiter mit 13 aufwärts, das ist ganz vorbei. Hat offensichtlich damit zu tun, dass Klassik, egal welche Epoche, eine alte Musik ist. Eine alte Musik heißt für die Kinder, alt ist gleich Eltern, ist gleich dagegen sein. Wir wollen nicht alt sein, wir wollen nicht alte Musik hören. Ja? Heißt noch nicht, dass sie es vielleicht spüren würden in sich, aber sie haben zu sagen, nein, das interessiert mich nicht. 13, 14, 15 aufwärts wird es ganz schwierig. Von denen rede ich jetzt einmal nicht. Ich behandle genau diese Altersabteilung bis 11, 12, wo man noch ein bisschen Chancen hat. Wobei, Faktor Zeit für Kinder. Eine ganze Symphonie kann sich kein Kind anhorchen. Wir haben gehört, ernste Musik. Kein Kind will ernste Musik hören. Ernst ist für mich das Gegenteil von lustig. Ich weiß schon, dass es in dieser Zeit, wo die Verwertungsgesellschaften diesen Terminus Ernst geprägt haben, war das einzuordnen für E-Musik, U-Musik, F-Musik, aber diese ernste Musik war ernstzunehmende Musik. Bedeutet das, dass die andere Musik nicht ernst zu nehmen ist? Kinder wollen keine ernste Musik. Kinder wollen der Faktor Zeit hat damit zu tun, hören zu lernen. Wenn ich jetzt glaube, dass ich den Kindern die klassische Musik da näher bringen kann, indem ich sage, horcht euch, wie gesagt, eine Symphonie an, wird es nicht ganz funktionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es wird aber im Normalfall nicht funktionieren. Das heißt, daraus resultiert für mich, ich habe als Pädagogin natürlich dafür zu sorgen, dass diese Art der Klassik weiterlebt, diese klassische Musik weiterlebt, muss man überlegen, wie ich das machen kann. Ob ich da Hilfe brauche, da komme ich vielleicht später dazu. Aber ich sollte einmal versuchen, Anreize zu schaffen, diese Emotionen in den Kindern zu wecken, indem ich ihnen vielleicht diese klassische Musik unterjuble. Ganz hintergründig unterjuble. Ohne Erklärung, wie, wann dieser Komponist denn gelebt hat, wann genau der gelebt hat, wie denn das Werk einzuteilen ist, wie viele Sätze denn das Werk hat. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, indem er sich Hooklines aus verschiedenen Werken rausschnappt, die bearbeitet mit Tanz, mit Bildern, mit Schauspiel und so weiter. Also ich glaube mal, als Pädagoge, als Lehrer sollte man sich überlegen, wie kann ich Ihnen diese Klassik näher bringen, denn ich brauche auch nicht dazu sagen, es ist Klassik. Ein nächster Punkt ist Hilfestellung. Das sind jetzt noch keine Beispiele gewesen, wir können weiter darauf eingehen später. Hilfestellung. Ich hätte gerne die Eltern als nicht aus der Verantwortung genommen, uns zu helfen. Ich finde es ganz wichtig, dass die Institutionen für Kinder Veranstaltungen anbieten, die kindergerecht sind. Da gibt es in Linz einige wunderbare Sachen mittlerweile. Und ich glaube auch, dass die Lehrer sich selber an der Nase nehmen müssten und sollten und vielleicht auch sich in gewisser, wie soll man sagen, in einer gewissen Offenheit dem stellen, dass Kinder sagen können, das gefällt mir nicht. Warum denn nicht? Und wenn ihnen ein Stück nicht gefällt, dann ist das in Ordnung, denn Geschmäcker sind ja verschieden. Oder auch nicht, haben wir schon mal diskutiert. Aber zumindest ihnen nicht weiter, dort nicht weiter reinzubohren und von diesem Aspekt Klassik einfach auch vom Begriff her wegzukommen, weil Klassik ist ab dem, wie gesagt, 10. Lebensjahr definitiv negativ gesehen. Und jetzt komme ich wieder zu diesen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, wie gesagt, Klassik versteckt irgendwo weiterzugeben. Und diese versteckte Klassik, da hast du was dazu, glaube ich.
Aha. Danke für das Stichwort. Das ist mir wichtig. In Wirklichkeit hören heute viel mehr Leute Klassik, als sie jemals zuvor gehört haben. Also Klassik in dieser Dimension oder der Definition gemäß, wie es vorher gegeben hat. Und zwar muss ich dann einen ganz kleinen Exkurs machen. Die Spätromantik, so würde ich sagen, um das 19. Jahrhundert herum, war die Zeit, wo sich die Musik am weitesten entwickelt hat. Es war ein riesiger Orchester. Der Aufwand, ein Musikstück zu komponieren, allein das technische Handwerkszeug, das man haben musste damals, um so ein symphonieartiges Gebilde, irgendwas, eine Programmmusik oder dergleichen zu machen, war unvorstellbar. Also es war ein unglaubliches handwerkliches Können notwendig. Und dieses handwerkliche Können hat dann, ist auf ein weiteres sich entwickelndes Feld der Kunst gestoßen. 1880 ungefähr die Beginn der Fotografie und dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Entwicklung des Filmes. Und man hat dann immer wieder versucht, also zuerst sind die Filme ganz normal gelaufen und man hat einfach irgendetwas dazu gespielt. Das war diese Stummfilmzeit, da hat es einen Pianisten gegeben, der hat einfach irgendetwas dazu gespielt, was ihm gepasst hat. Hat sich inspirieren lassen durch die Bilder, waren die mal schnell, hat er schneller gespielt, ganz langsam, langsam. Also es war ganz zufällig, war es ein schlechter Pianist, war wahrscheinlich die Begleitung zu diesem Stummfilm eher mittelmäßig, war es ein guter, war es besser. Camille Saint-Saëns war 1908, und das ist immerhin 100 Jahre aus, der Erste, der wirklich für einen Film eine Musik komponiert hat. Und dann ist es weitergegangen, dann hat man es geschafft, technisch, bis ungefähr die Zeit um 1920, Film und Musik synchron abspielen zu können. Das war eine Revolution. Also das hat die Leute so begeistert, dass alle Leute immer mehr Filme sehen wollten. Und dann, 1936 herum, und da merkt man schon, wir kommen in eine gefährliche Zeit, entstehen die ersten abendspielenden Spielfilme. Und jetzt war das leider genau in Europa diese dumme Zeit, zwischen 1920 und 1940, wo es einen großen Exodus an kreativen Kräften gegeben hat und die restlichen, die da bleiben, die da geblieben sind, aus verschiedensten Gründen, sind auch in ihrem kreativen Wirken natürlich schwerst behindert gewesen. Und jetzt haben wir auf der einen Seite die Entwicklung eines komplett neuen Genres des Films, der ja heute überdominant ist. Also ich meine, ein neuer Kinofilm, was der für Einspielzahlen hat und wie viele Millionen Leute sich einen neuen Film anschauen, da könnt ihr die Musik nur träumen. Ein neues kreatives Genre entsteht in Europa natürlich, in Frankreich, in Deutschland und dann kommt diese unselige Zwischenkriegszeit. Was passiert? Großer Exodus von Komponisten, die alle noch bei Bruckner, bei Mahler, bei Strauss gelernt haben, sind alle hinüber nach Amerika in die sich frisch entwickelnde Filmmusikindustrie in Los Angeles und haben dort genau das weitergeführt, was sie von ihren Lehrern gelernt haben und was sie auch für sinnvoll und richtig fanden. Und wir haben auf einmal einen Übergang dieser klassischen Tradition hinüber in die neue Welt, die bis dato ja Europa immer als Mittelpunkt ihrer künstlerischen Interesse betrachtet hat. Und dann ist losgegangen, dass auf einmal das Zentrum der sich entwickelnden symphonischen Musik in Amerika gewesen ist. Und wann wir heute, deswegen habe ich ja diese wunderbare Box hier mitgebracht, die, die, also technischen Mittel des Kepler-Salons verstärken wird. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, um zu demonstrieren, wie stark heute noch symphonische, klassische Musik von den Jugendlichen rezipiert wird. Und das erste ist, ich bin 1965 geboren, 1977 Star Wars. Das muss man sich mal anhören. Kommt da ungefähr 20-minütiger Ausschnitt. Also, das ist Klassik vom Feinsten und es stimmt ja mit der Entstehungsgeschichte dieser Musik überein. Der Komponist ist von dem Regisseur, der ein großer Liebhaber von klassischer oder spätest romantischer Musik war, auch angehalten worden, genauso etwas zu schreiben. Der hat ihm Musikstücke aus der Zeit Wagner, Strauss vorgespielt. So etwas möchte ich haben. Der hat es gekonnt, weil er ja in der Tradition weitergelebt hat. Die ist ja dort ohne Unterbrechung weitergegangen. Und darum haben wir auch Star Wars, und das kennen alle Kinder, sie haben es gehört. Und das ist ja genau das immer, was die Bildungsbürger so sagen wieder. Kennst du dieses Opus 7 nicht? Das in G-Moll, das wäre doch wunderbar. Ja, genau. Da habe ich immer als Jugendlicher immer ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ich habe das Opus 7 in G-Moll nicht gekannt. Und vor allem nicht das zweite Thema, das romantische. Ja. Aber die Kinder kennen Star Wars und sie kennen natürlich auch Gladiator. Großes symphonische Orchester, der Komponist ist ein Deutscher, der ausgewandert ist, auch nach Los Angeles, ein junger, oder halt. Ich könnte noch hunderte solche Beispiele bringen, wo man ganz genau sieht, dass diese Musik lebt, die ist nicht tot, sie ist nur aus den Konzertsälen in die Kinos gewandert. Und das Problem der klassischen Musik ist ja weniger, dass es bei den Kids ausgespielt hätte, sondern dass sie nicht mehr in den hochsubventionierten Konzertsälen stattfindet. Ja, ja. Jetzt glaube ich,
sind wir beim Bruckner angelangt.
Richtig, genau. Und ich wollte ja noch, aber das finde ich noch, mein Gott, nein, das mit den
Computern. Ein Beispiel noch.
Ja, ein Beispiel.
Also was ich ganz interessant finde, ist Fluch der Karibik zum Beispiel.
Okay. Fluch der Karibik. Fluch der Karibik kommt noch.
Kommt noch, okay.
Ja. Und jetzt hoffe ich, dass ich dieses Beispiel finde. Nein, das ist nicht.
Das ist falsch.
Jackie, sprich ein bisschen, ich finde das Beispiel nur, das brauchen wir okay. Noch, aber das befindet sich irgendwo in einem Ordner wieder.
Ja. Jetzt sind wir bei Bruckner, und zwar mache ich jetzt einen Sprung, einen Versuch, den Kindern diese Klassik versteckt mitzugeben, mehr oder weniger versteckt. Bei der heurigen Kinderklangwolke geht es um Bruckner, nicht genau um Bruckner, aber um den sehr sympathischen Lehrer Anton B., der eine interaktive Musikstunde halten wird und den Kindern Gusterstückerl seiner Kollegen vorspielen wird, dirigieren wird, vortanzen lassen wird und so weiter. Am Anfang habe ich mit dem Thomas gesprochen, weil er ja Bruckner-Erfahrung hat. Und habe gesagt, du, Bruckner ist im Kopf drinnen, irgendwie auf der Bühne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welcher Art und Weise. Und er sagt, naja, eins ist, weiß man, Bruckner war ein äußerst beliebter Lehrer. auch für Kinder. So, und genau das war der Ansatz, zu sagen, was hindert uns daran, den Herrn Bruckner als Lehrer auf der Bühne in einer Musikklasse auftreten zu lassen. Wir haben das dann so besprochen, dass wir gesagt haben, naja, wir werden uns ungefähr 30, 40 Melodien aus der Klassik raussuchen, wir beide, und werden dann in einem Pre-Testing-Verfahren mit ungefähr 15, 16, 18 Kindern, streng getrennt nach Geschlecht, werden wir 8 bis 9 Titel aussuchen lassen, auswählen lassen, die dann bei der Kindergartenwolke gespielt werden. Diese Kinder haben am Anfang gesagt, haben wir sie aufgeklärt, um was es geht, und die haben dann gesagt, klassische Musik. Ich sagte, ja, Klassik, hört euch Klassik an. Haben wir schon gewusst, okay, das war vielleicht nicht genau dieser Ansatz, aber sie haben mitgespielt und haben abgestimmt über jedes Beispiel mit gut, mittel, schlecht. Es sind unglaubliche Ergebnisse herausgekommen. Sollen wir das schon verraten? Nein. Ist es egal.
Oh ja.
Ja. Es war der Schwan-Saison dabei. Es war natürlich für Elise dabei. Es war Katschaturian dabei, der von der Zeit her nicht passt, wissen wir schon. Aber die Visionen sind ja erlaubt vom Anton B. Es war Smetana, die Moldau. Es war der ungarische Tanz Brahms. Es war Tschaikowski Klavierkonzert Nummer 1. Es war Wilhelm Tell Ouvertüre. Es war der Cancan. Es war der Götterfunke. Was in diesem Prozess passiert ist, diese Kinder waren plötzlich unglaublich wichtig und diese ganze Geschichte hat in Summe 2,5 Stunden gedauert. Wir haben vorher gesprochen davon, Kinder können nicht so lange sitzen. Die haben 2,5 Stunden lang dort diskutiert, warum, wie und was und warum ihnen das gefallen hat, warum ihnen das gefallen hat. Und noch dazu war ihnen dann zum Schluss schon bewusst, dass sie dann eigentlich diejenigen waren, die die Stücke für die Kindergartenwolke des Jahres 2013 ausgesucht haben, wenn wir die 1:1 nehmen werden. Der Thomas wird die jetzt bearbeiten und zu diesen Stücken wird natürlich mit E-Gitarre, natürlich mit Schlagzeug, natürlich mit neuen Instrumenten gespielt werden. Und da sind wir wieder in einem Punkt angelangt, wie du das dann anlegst musikalisch, diese Umsetzung. Aber zum Beispiel E-Gitarre in den Musikschulen gibt es in jeder, glaube ich, in jeder Musikschule gibt es Wartelisten E-Gitarre. Das ist das Einser-Instrument. Ja? Und wenn ich jetzt klassische Stücke mit E-Gitarre interpretieren lasse, habe ich viel mehr Chance, die Kinder dorthin zu bringen, als wenn ich sage, mach das vielleicht mit der Oboe. Oder mit der Geige. Weiß es nicht.
Ich denke mal, das spielt eine ganz große Rolle und wir haben das ja ganz, ganz interessant gelöst. Wir haben zum Beispiel einen ungarischen Tanz vom Brahms hergenommen, den 5., den es in Fis-Moll und in G-Moll gibt. Das gehört zu den überflüssigen Informationen, die man aber dann wissen muss, wenn man dabei sein will. Und haben dieses Stück in verschiedenen Instrumentationen dargeboten und diese Instrumentationen aber nicht nacheinander, jetzt aus irgendwelchen Gründen chronologisch oder anderen philosophischen Gesetzen folgend, sondern wir haben es zerschnitten und dann sind 5 Takte ist Streichquintett, 2 Takte ist Klavier, dann ist 8 Takte wieder im Tutti und der Choreograf hat sich dem angepasst und hat quasi ganz, ganz deutlich gemacht, wie vielfältig Instrumentation sein kann. Und das kommt bei den Kindern wunderbar an. Der, wie soll man sagen, Urwurmfaktor war jeden Tag höher. Am ersten Tag haben sie nur weniger gepfiffen. Jeden Tag ist das mehr geworden. Am vierten Tag habe es auch ich nicht mehr losgebracht, obwohl ich dann auch noch die anderen Urwürmer im Kopf hatte. Und wir hoffen eben, dass durch dieses Öffnen, dass man mal diesen klassischen Bereich, den wir jetzt da bearbeiten, dass durch dieses Pfeifen von Melodien, dass durch dieses Hineinbekommen in den Kopf, dieses Liebenlernen von diesen Melodien, dann irgendwann einmal der Punkt kommen wird, wo sie in einem anderen Zusammenhang vielleicht mit klassischer Musik wieder in Berührung kommen und dann sagen, hey, das kenne ich. Das ist mir bekannt, das ist was, ist damit positiv besetzt, das war ein positives Erlebnis und das würde ich sagen,
das ist ein wunderbarer Schlusspunkt.
Ja.
Ob sie es jetzt gleich umsetzen oder später oder erst viel, viel später, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, sie setzen es. Und offensichtlich ist es ja so. Weil sonst würden sie ja nicht diese Zahlen geben, wo dann die alten, älteren Menschen plötzlich wieder im Konzertsaal sitzen. Also, nur so viel, die klassische Musik hat nicht ausgespielt. Würde ich einmal sagen.
Okay, das Klangbeispiel noch gefunden?
Es ist ganz furchtbar, aber ich hätte es dramaturgisch so wunderbar aufgebaut, dass nach diesen hervorragenden Beispielen der amerikanischen Filmmusik dann ein Stück Bruckner 8. Sinfonie gekommen wäre, das ja an Dramatik und Instrumentierung alle diese Beispiele noch geschlagen hätte und trotzdem die Ähnlichkeit so groß war, aber in irgendeinem Anfall von Salbungswut dürfte ich es gelöscht haben. Das ist peinlich, aber das ist echt schick. Bruckner wollte nicht gespielt werden mit den anderen Komponisten.
Ja, wir nehmen das so hin und nehmen uns dafür die Zeit, jetzt wirklich fürs Gespräch mit den beiden. Ich würde Sie bitten, wenn Sie Fragen, Anregungen, Bemerkungen, Ideen, also ganz, ganz breit haben, bitte geben Sie ja gleich ein Zeichen mit der Hand. Sie sind der Erste.
Guten Abend. Ich bitte für mein zu spät kommen um Entschuldigung und sollte ich etwas sagen, was in der Zeit, die ich versäumt habe, schon besprochen worden ist, dann korrigieren Sie mich halt. Gestern Mittag ist auf Österreich 1 das War Requiem, ich glaube aus Salzburg, erklungen mit Anna Netrebko, Jan Bostrich und Thomas Hampson. Das passt gut zu dem, was Herr Mandl, so glaube ich, zum Schluss erwähnt hat. Also ein Requiem von solcher Dynamik, das ist wird kaum durch ein anderes übertroffen. Und an Mitwirkenden wird es vielleicht übertroffen durch das Requiem von Friedrich Zerha. Und der hat auch eine Oper geschrieben, von der ich mir vorstellen könnte, wenn man sie beispielsweise verfilmt oder für Kinder aufbereitet, von Kindern für Kinder spielen lässt, dann sollte der Riese vom Steinfeld entweder in Salzburg oder in Linz einmal erklingen. Das ist nach einem Drehbuch, was der Peter Turini geschrieben hat und soll auf einer wahren Legende beruhen, die sich zwischen Straßwalchen und Mattighofen abgespielt haben soll. Die einzige Aufführungsserie, eigentlich sind es zwei, die ich kenne, sind zwei Sechserserien, die im Jahr 2000 und 2002 an der Wiener Staatsoper
erklungen. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Dürfte ich Sie bitten, dass Sie Ihre Frage formulieren oder zu Ihrem Schluss kommen?
Naja, meine Frage lautet, ob Sie glauben, dass man ein solches Werk von einem zeitgenössischen Komponisten, welcher noch lebt und der den Herrn Bundespräsidenten und zufälligerweise auch mich in Musik unterrichtet hat, dass man das womöglich noch zu seinen Lebzeiten aufführt. Brauchen tut das Geld für diese Aufführungsrechte wahrscheinlich nicht mehr, weil er hat von der Stadt
Aachen... An wen ist die Frage, an den Herrn Mandl oder nicht?
Beide. Er hat von der Stadt Aachen einen Würdigungspreis von 50.000 Euro erhalten und ich kann mich nicht erinnern, dass er von der Republik Österreich einen ähnlichen Preis erhalten
hat. Also wir sind jetzt so beschäftigt mit dem Bruckner, dass man, also wir zumindest, die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, so viel im Hirn haben, dass ich mit dem vielleicht erst später widmen könnte.
Thomas
Hemsen wird auch jetzt. Ja. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen beim Thema bleiben, dass es mit um die Kinder gehen sollte, die... Ja. Thomas?
Ich finde, das ist schon eine interessante Frage. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, das eben zuerst zitierte Carmen, Bizet. Wir spielen einen Teil davon bei der Kindergartenwolke. Sie ist anfänglich durchgefallen, jetzt stirbt der Bizet dann drei Wochen nach der Uraufführung. Und wie es der Teufel will, wird es dann endlich der größte Opernerfolg der Weltgeschichte. Jetzt haben wir ja das Problem, dass viele der modernen Opern, und ich kann mich in meiner Zeit als Orchestermusiker in Wien erinnern, bin ja öfter Abba Chiha eingesprungen, dass, würde ich sagen, die Akzeptanz sowohl auf der Musikerseite wie auch im Publikum nicht die gleiche war. Und das ist das Entscheidende. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, auf ewig Begeisterung zu heucheln. Die Zeit des Kaisers mit den neuen Kleidern, würde ich sagen, ist vorbei. Irgendwann müssen wir uns wieder trauen dürfen, zu sagen, das ist schön, das hat mich berührt, das hat mich ergriffen, das hat mich weitergebracht. Und das kann ein Grund sein, warum es so schwierig ist, für so großformatige Werke, auch wie von so Säulenheiligen wie im Cheha, das nötige Geld auch aufzutreiben für neue Aufführungen, weil die Begeisterung für dieses Werk nicht da ist. Und dann muss ich noch zu etwas Zweiten kommen. Ich rede ganz kurz noch. Es gibt ein faszinierendes Paradoxon in der heutigen Welt unter den Komponisten, die horchen ihre Musik nicht selbst. Früher war es so, dass, man weiß ja aus vielen Biografien, und ich lese das sehr gern, die waren wirklich komplett eins mit ihrer Musik. Das war für sie das Größte und sie wollten auch das Größte schaffen. Wenn ich mich nur erinnere, ich habe gerade ein Zitat von Schönberg gelesen, er wollte zumindest so bekannt werden wie Tchaikovsky, wenn nicht sogar etwas mehr. Und der hat sicher, die Leute haben zu Hause ihre Musik gehört. Wenn ich heute mit den Komponistenkollegen spreche, und ich habe einige Zitate schon zu Hause, die hören teilweise Rolling Stones oder irgendetwas anderes, aber wenn sie mit ihren Kindern zu Hause sitzen, hören sie ihre eigene Musik nicht, weil sie, glaube ich, eher dem Subventionsbetrieb Rechnung tragen, als dem, dass man Musik schafft, die diesem zuvor benannten evolutionären Gesetz folgt. Und das kann ein Grund sein, warum es schwierig ist, so Riesenproduktionen, und Jay hat meistens Riesenbesetzungen, auf die Füße zu bringen, weil man ja auch jemanden dafür begeistern müsste, der sagt, ich gebe mein Geld dafür her.
Gilt das auch
für Wahl? Für? Kenne ich nicht. Also das sind ein, zwei.
Gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt einmal einen Schnitt zu diesem Thema und bewegen uns weiter. Es gibt eine Frage.
Ich möchte mal so ein bisschen provozieren jetzt einfach und meine das gar nicht so ernst. Ich stelle jetzt mal die Frage, warum sollen Kinder eigentlich mit Klassik in Berührung kommen? Warum, die haben ja eher eine Pop- und Rockmusik. Ich meine das natürlich nicht ernst. Sozusagen, um künftig auch die klassischen Konzerthäuser zu füllen, ich meine, das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
Ich würde sagen, dass die Klassik einen genauso langen Atem hat wie die katholische Kirche. Der Klassik ist das vollkommen egal. Wenn sich jetzt 60 Jahre niemand für Klassik interessiert, wird in 70 Jahren jemand kommen und die Klassik entdecken und sie wird einen Boom erleben, sondergleichen. Der Klassik ist das wurscht.
Ja, der Klassik ist das sicher wurscht, ja. Warum sollen Kinder mit Klassik in Berührung kommen?
Ich habe ja ohnehin zuerst, glaube ich, und in meinem Vortrag über das Thema kann ich das ja dann genauer ausführen, sie sind ohnehin in Berührung. Das Problem ist ja nicht, dass Kinder nicht mit Klassik in Berührung kommen. Das Problem ist, dass die hochsubventionierten Konzerthäuser das Publikum davon rennt. Das ist das Problem. Kinder und das Publikum her der Klassik, man Soundtracks von Batman, also ich kann mir den Film nicht anschauen, das ist nicht meine Welt, aber die Musik, gefinkel gemacht, technisch höchstes Niveau. Und wenn sich das Kinder oder Jugendliche zu Hause 50 Minuten anhören, soll das anders sein als eine Bruckner-Symphonie mit 50 Minuten. Also ich habe die Sorge überhaupt nicht. Wenn man sich vorstellt, Barockmusik war viele Jahrzehnte nicht unbedingt der Renner. Seit 40 Jahren haben wir einen Barockboom. Und mit der Klassik und mit der Romantik wird es das Gleiche sein, wenn die Kinder sind, die kommen wieder. Die Klassik ist viel stärker, als man glaubt.
Man braucht es aber nicht benennen. Das ist das Nächste, ne?
Vielleicht eine Frage von mir. Du hast vorhin erwähnt, ich weiß jetzt nicht, ob es ernst gemeint war oder ob es tatsächlich so war, dass ihr noch geschlechtgetrennt anhören habt lassen. Mhm. Das ist immer so eine Frage, die sich in der Pädagogik ja, glaube ich, generell stellt. Mhm. Wie habt ihr das gemacht und warum?
Wir haben es aus dem Grund gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass, wenn wir mal wissen wollten, wie Mädchen entscheiden, wie Burschen entscheiden, das war ein reines, pures Selbstinteresse. Und die Antwort war dann die, dass die Mädchen viel klarer und konkreter geantwortet haben. Die Burschen viel mehr, ja, es hat viel weniger Mittelwege gegeben. Es war ganz klar gut oder schlecht. Interessant irgendwie. Und die Burschen haben sich viel mehr von den Freunden, die da rundherum gesessen sind, irgendwie beeinflussen lassen. Und bevor eine Antwort kam, ist der Blick links oder rechts zum Freund gekommen. Dann war die Antwort trotzdem wieder irgendwie so. Und dann haben wir halt viel länger gebraucht, denen zu sagen, hey, ja oder nein oder wie auch immer. Ja? Auch interessant. Und wir wollten einfach ein bisschen versuchen herauszufinden, auch vom Rhythmus her, von der Stückauswahl her, wer denn aus welchem Grund was präferiert. Und die Mädchen haben dann natürlich, was glauben Sie, eher gewählt? Den Schwan. Aber auch nur ein Teil, weil ein zweiter Teil, der ein bisschen älter war, gesagt hat, da war eine Barbie-Film, da war der Saint-Saëns dabei, die waren dann schon wieder drüber, also höchst interessant. Und die Burschen haben natürlich die Märsche und natürlich die Cacciatoren, alle. Cacciatoren war eines der Stücke von allen absolut. Ja? Höchst interessant.
Wunderbar war dann auch noch die, wir haben, zuerst waren immer die Mütter der Mädchen alle da. Die haben unten Mineralwasser getrunken, während die Kinder oben sie das angekocht haben. Und die wollten dann unbedingt auch noch bei diesem Test mitmachen. Dann haben wir das für die Mütter auch nochmal gemacht. Es hat bereits ein anderes Ergebnis gebracht. Die Väter waren natürlich nicht da. Die habe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt zu interviewen versucht. Und die haben sich überhaupt nichts mehr dazu sagen getraut. Also da war Beschreiben, quasi eine emotionale Bewertung von Musik, das habe ich abbrechen müssen, diese Befragung.
Und es ist ja so passiert, dass natürlich bei gewissen Stücken dann Opinion Leaders innerhalb dieser Gruppe oder scheinbar Opinion Leaders begonnen haben, im Rhythmus mitzumachen. Auch das war natürlich ein Grund mehr, wo die anderen gesagt haben, aha, okay, ist nicht so schlecht. Und das haben wir, diese Situation haben wir dann auch im Publikum, im Donnerpark, wenn dann wer sich anstecken lässt vom Tanzen des anderen oder wie auch immer.
Dankeschön. Vielleicht noch kurze Nachfrage. Wie alt waren die Kinder, die da getestet
wurden? Zwischen 7 und 13.
Okay, dankeschön. Gut, wir haben da drüben eine Frage.
Ich hätte da eine ergänzende Frage dazu, bitte. Waren das Kinder mit musikalischem Hintergrund oder waren die...
Querdurch.
Querdurch.
Okay. Mhm. Auch ganz wichtig natürlich, absolut.
Mhm. Okay. Und darf ich meine Frage noch kurz ergänzen? Wie sehen Sie das eigentlich, wenn man jetzt unabhängig jetzt von der Epocheneinteilung, ja, aber die klassische Musik nimmt dann doch sehr, sehr große Unterschiede zwischen verschiedenen Werken von Mozart und einem Bruckner zum Beispiel. Ja, Mozart, oder viele Werke von ihm sehr viel leichter zu hören sind als eine Bruckner-Symphonie. Welchen Einfluss spielt das eigentlich bei den Kindern jetzt aus Ihrer Sicht, dass das Interesse dafür kommt, für die klassische Musik oder für ein bestimmtes Werk überhaupt?
Da habe ich was ganz was Interessantes gefunden. Wir haben in unserem Ohr eine direkte Repräsentation von Tonhöhen. Das heißt, jeder Frequenz entspricht also ein System von Härchen, das direkt ins Hirn eine Verbindung hat. Wir haben aber keine direkte Repräsentation für Klangfarben oder für Kontrapunkte oder dergleichen. Und darum sind natürlich Werke, die einen stark melodischen Gehalt haben, wie Mozart, oder eingängige Melodien, werden immer die Oberhand behalten, weil schon unser Gehirn anscheinend so angelegt ist, dass das schneller läuft. Aus welchem Grund das so ist, das ist noch nicht ganz erforscht. Aber es ist auf jeden Fall so. So etwas gibt es zum Beispiel beim Auge nicht. Also am Auge, im Hintergrund unseres Augapfels, befindet sich jetzt nicht irgendwo ein Baum oder ein Auto, ein Schnuller oder ein Jack ist eine Nase oder irgendetwas, sondern Aber bei den Tönen ist es tatsächlich so, jeder Ton hat genau seinen also sein Härchen, und in dem Bereich wird es dann angeregt und geht direkt. Kein Angrund sein.
Wobei ich Ihnen recht geben muss, wir haben natürlich schon gesagt, Brucknerwerke werden wir nicht machen. Aber auch aus dem Grund, weil der Paros Stellar das bei der Visualisierten eben schon gemacht hat, Bruckner bearbeitet hat, und wir eben ganz bewusst gesagt haben, wir machen eben die klassischen Vorgänger oder Mitstreiter, die von Bruckner präsentiert werden, aber auch unter dem Aspekt, dass sicherlich die Musik von Bruckner wahrscheinlich nicht so geeignet ist für Kinder, wobei es ein Versuch wert wäre, würde ich einmal sagen, klarerweise. Wenn ich wiederum fähig bin, Bilder zu erzeugen, die man das Gesamtgebilde positiv erscheinen lassen.
Also ich muss kurz sagen, ich habe mit 14 bin ich an die Klassik herangetreten
worden.
Genau, getreten worden. seitdem höre ich eigentlich klassische Musik. Jetzt wollte ich was anderes fragen. In den Landestheatern und auch in den Museen gibt es pädagogische Arbeitsgruppen von Pädagoginnen und von Lehrerinnen, was es im Brucknerhaus nicht gibt. Und jetzt, sag ich mal, haben wir ja einen neuen Leiter. Wäre eine Anregung, weil, also ich war sehr lange bei den Kinderkonzerten, weil mich das einfach interessiert hat, ja. Und Move On habe ich auch schon gesehen und muss sagen, ich finde es sehr spannend. Ich finde es auch gut aufbereitet. Das ist halt meine Frage, ob man sowas vielleicht einrichten könnte für interessierte Pädagoginnen, Pädagogen, um dann halt auch zu sagen, was fehlt in der Schule, wie kann man sozusagen miteinander arbeiten.
Sind sicher Anregungen. Ich würde einfach ein Mail schicken und fragen, ob das denkbar ist. Also es gibt ja im Brucknerhaus, wissen wir, einerseits die Abteilung Kuddelmuddel, die ja Kinderkultur absolut dafür zuständig ist, und dann gibt es ja auch die Mini-Midi-Abos, die wunderbar funktionieren. Also ich glaube, das ist die Auslastung schlechthin. Und wenn man das gesehen hat, ich weiß nicht, wer es schon einmal gesehen hat, mit Kindern, mit Enkeln, wie auch immer, also wunderbare Arbeit. Ja. Das ist eigentlich eh auch ein Teil dessen, was wir sagen, wie es eine Art des Herangehens, wie man Kindern das vermitteln kann.
Ja. Vielleicht nur zum Einhaken im Vorgespräch. Hast du gesagt, Thomas, du hast es auch herausgefunden, also, dass die Generation bis 50, die ist, die ja kaum klassische Musik hört, das ist ja genau die Elterngeneration. Das heißt, die fällt ja da eher aus in der Vermittlung der klassischen Musik an die Kinder. Wäre das dann eine Antwort?
Ja, ich habe einfach nur eine Statistik gefunden, wonach also sich so eine Kurve ergäbe, einen erster Anstieg bei so ungefähr 30, wo ein relativ starkes Interesse an so klassischem Konzertgehen ist, dann sinkt es ab, bei 40 ist der Tiefpunkt und dann steigt es allmählich an. Dann muss natürlich wieder abfallen, aber das hat eher demografische Gründe. Und ich weiß nicht, wann jetzt die, wo sind die 68er, wie alt sind die heute? Die sind 55, oder?
45.
Okay, bitte, ich habe 68 nicht erlebt, die 68er Zeit erlebt haben.
Ach so, das meinst du. Im Saal, Mann.
Das sind sie. Nein, also, ich weiß keinen Grund, was. Die haben einfach zu viel zum Tun. Ein 45-Jähriger, ein 50-Jähriger, der hat Kinder oder baut gerade einen Job auf. Die haben wahrscheinlich am wenigsten Zeit. Ich glaube, dass das eine ganz triviale Ursache hat. Ich glaube nicht, dass sie die weniger interessieren. Und vielleicht vermitteln sie zu Hause dann auch auf den teuren Stereoanlagen, die sie sich ja leisten können, weil sie ja viel arbeiten, dann diese Kunst umso mehr.
Das heißt, es bleibt dann bei den Pädagogen, bei den Musikern selbst, oder?
Das ist ja die Frage, die wir gestellt haben. Ist es die Aufgabe der Pädagogen, quasi dieses Manko da auszugleichen? Ich muss sagen, ich muss das verneinen. Also ich, und wenn, ja.
Einen Moment bitte. Es kommt die Dame da vorne, dann ist da hinten eine Dame, dann der Herr vorne und dann wären Sie dran. Okay. Gut. Vielleicht noch abschließend oder
also machen wir weiter? Ich glaube, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Insofern nämlich, wir haben gestern auch darüber gesprochen, was passiert denn? In der Kindergarten kümmern wir uns Eltern, wir sind beide Väter von Kindern, kümmert man sich darum, musikalische Früherziehung, Musik ist so wichtig, das macht auch das Lernen lustvoll und dergleichen und man ist auch froh, wenn man Beschäftigung hat und das passiert ja auch in der Volksschule noch ganz stark. Und dann kommen sie in die Mittelschule, so wie unsere Töchter vor kurzem und dann ist auf einmal, dann wissen die Kinder ganz, ganz schnell. In Mathematik kennen sie am Fünfergang, in Englisch kennen sie am Fünfergang und in Deutsch kennen sie am Fünfergang. In Geschichte, in Psychologie und in Turnen nicht. Und in Musik kann man vielleicht sogar nur die Hausübung abschreiben. Und in dem Moment, wo dieser quasi die Bedeutung des Unterrichts in der Richtung abgestuft wird, würde ich sagen, relativ schwierig, da diesen quasi Prozess aufhalten zu wollen. Also frustrierend und auch für viele frustrierend. Einige wenige wunderbar charismatische Menschen werden das dann schon schaffen. Aber die studieren wahrscheinlich kaum schon Musik.
Okay, danke schön. Machen wir weiter, bitte.
Ich weiß nicht, ob ich deutlich, ich kann
herhalten und sprechen, das geht schon.
Ich möchte eigentlich nur wissen, woher diese Kinder gekommen sind, die sie da getestet haben. Ob die eine Vorbildung in den Musikschulen hatten oder aus einer normalen Volksschule. Also, das würde mich interessieren.
Quer durch.
Aha. Das hat einfach lokale Gründe, das waren einfach die Kinder, die rund um uns herum wohnen.
Aha.
Ja, aha. Die haben wir ganz. Wir haben. Die Tochter sagt, was darf nicht deine Freundin auch interessieren? Und binnen kurzem war es ein ganzer Schübel von Kindern. Ja. Und
hat aber auch diesen Grund, weil wir natürlich bewusst auf die Kinder hingearbeitet haben, wo verschiedenste Menschen kommen. Also das ist jetzt ein Raum, in dem alle sind.
Aber Sie haben noch gar nicht kein Wort davon gesagt, dass eigentlich schon auch die Eltern schon eine ganz wichtige Rolle spielen.
Da waren wir, glaube ich, jetzt gerade dabei, dorthin zu kommen.
Arbeit ist, ja. Das ja. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wenn da Kinder kommen, die nie irgendetwas gehört haben, dass es auch noch was anderes gibt, als wir Rock und Pop.
Das ist schon sehr schwer. Aber da muss ich wieder einwerfen, die Kinder hören Klassik. Jetzt müsste man natürlich, also meiner Meinung nach im Musikunterricht, Flucht der Karibik analysieren. Das ist mindestens genauso interessant, mehr als 16, 32 Takte kann man mit Schülern ohnehin nicht analysieren. Was analysiert man? Man analysiert meistens das Hauptthema. Und das, da kann ich mir genauso gut Flucht der Karibik hernehmen. Und die werden natürlich einen wesentlich höheren Akzeptanzgrad haben. Das kennen alle. Alle sind begeistert. Alle wissen, wie man sowas macht. Da kann ich Ihnen Bilder zeigen von dem Herrn Hans Zimmer, der da in Los Angeles in seinem Kompositionsreich sitzt und 16 Komponisten angestellt haben, die haben das dann wie beim Rembrandt ausführen, was er vorgibt. Das hat einfach Fleisch. Das sind Leute, die erfolgreich haben. Und ich glaube, wenn sie mal wissen, tolle Sache und wie man das macht, dann denke ich auch, kann man einer auch eine Rutsche legen, wenn es überhaupt notwendig ist, dass das einfach Jahrhunderte altes Kulturgut ist in Europa.
Dankeschön. Eine weitere Frage?
Ich muss mich auch entschuldigen, möglicherweise bin ich auch zu spät gekommen und habe was überhört. Auf die Frage, warum Kinder Musik hören sollen oder warum wir alle klassische Musik vielleicht mehr hören sollten, ist mir eingefallen, das Erste ist, man weiß ja, dass schwangere Frauen klassische Musik hören und dass es sehr vorteilhaft ist, da gibt es offensichtlich Studien. Und das Zweite ist, der Emoto, also wie ist der zweite Name, ist der Japaner, hat ja diese Kristalle auch fotografiert von Rock- und Popmusik und auf der anderen Seite von klassischer Musik. Und es waren immer sehr, sehr schöne Gebilde bei der klassischen Musik, aber eher verstörende Gemälde bei der weniger klassischen Musik, also bei der Popmusik. Da denke ich mir, es wäre für uns alle vielleicht hilfreich, auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, Studien, wie heilsam vielleicht die klassische Musik sein kann. Ja, der eine liebt Rossini, der andere mag Mozart, egal. Es wirkt positiv. Und als kleines Beispiel, ich esse sehr viel süße Sachen, ja, und habe vor kurzem gelesen, Zucker macht dick. Ich meine, das stört mir überhaupt nicht. Der nächste Satz war, Zucker macht dumm. Und da haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich was ändern. Also, wenn die richtige Motivation kommt, der richtige Hinweis, die richtigen Studien, wäre das vielleicht ganz interessant, das zu veröffentlichen.
Dankeschön. Möchtet ihr da?
Also, ich muss dazu sagen, dass mich das Thema brennend interessiert, so Psychoakustik und dergleichen, und dass alle Studien wie Mozart-Effekt bei Kühen und diese ganzen Dinge, das ist alles wissenschaftlich nicht haltbar, das ist alles Humbug. Und also es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass sich Mozart von einer anderen stark strukturierten Musik unterscheidet, was solche Effekte auf Schwangere oder Denkleistungen oder Aktivierungen vom Hirn oder dergleichen betrifft. Also das sind alles diese wunderbaren Märchen, glaube ich, also es gibt, ich interessiere mich wirklich dafür, und gerade weil ich auch Rockmusik nicht mag, das hätte ich natürlich gern ein Argument gehabt. Klassik ist einfach viel besser, aber leider ist das alles. Also das sind so Studien an 5 Leuten, die dann irgendwo durch einen Schreibfehler aufgebauscht, dann durch die Feuilletons rauschen, weil sie das, hat man wieder ein Argument gefunden, warum Klassik wichtiger als andere Musik sei. Aber wie gesagt, zu meinem Leidwesen, der ich eben Klassikfreund bin, stimmt es nicht. Und mit den Kristallen habe ich noch nie gehört. Also, nicht. Gut. Ja, aber das also heute ist ja unwahrscheinlich.
Dankeschön.
Ich würde gerne solche Fotos von diesen schrecklichen Kristallen haben, weil die gefallen mir sicher. Also ich habe auch zur Elternrolle. Ich bin ja als aktiver Vater mit meinem Sohn zu einem Konzert gegangen. Es war Bruckners Vierte in einer Form von Thomas Mandl gefüllt. Das heißt, es waren sehr viele jazzige Elemente dabei. Und ich glaube, ich habe es geschafft, dass er mit mir nie mehr auf ein Konzert gehen wird. Ich war maßlos begeistert vor diesem Konzert im für ihn war es, glaube ich, nicht der richtige Einstieg zu diesem Thema. Aber er geht schon nochmal mit, das hat er mir noch versprochen, eine Chance kriege ich noch. Aber also das ist die eine Seite dazu, welche Rolle da die Eltern haben. Ich denke mal, das ist auch eine sehr, sehr schwierige und eine sehr umfangreiche, komplexe. Meine Frage ist ja in Richtung, die klassische Musik ist für mich sehr viel verbunden mit eher all jenen, die es gerne hören. Ich will niemandem zu nahe treten, mir gefällt es ja selber, ich höre es sehr gerne. Aber wirkt oft bieder. Und das passt jetzt zu diesem Lebensstil dazu. Ich sage, wenn ich mir anschaue, ich muss in ein Konzert gehen, ich muss artig reinschauen, ich muss mich ordentlich anziehen, ich muss artig da sitzen und so genießen dabei, dann ist es oft einfach total unangenehm, so Musik zu hören. Gerade wenn man jünger ist dabei. Dann ist für mich eine nächste Frage noch diese Zeitfrage. Also dieses, ich hatte mal das Vergnügen, mit dem Thomas zu diskutieren über das Thema, und da geht, das war für mich ein wichtiger Punkt, Musik bewusst anzuhören. Ist für uns in der heutigen Zeit überhaupt nur die Chance gegeben, Musik zu hören und diese auch dann spüren zu können? Und dürfen das auch, oder dürfen, können das auch junge Menschen in dieser heutigen Zeit mit einem riesigen Angebot von Möglichkeiten, Musik zu hören und so weiter, oder mit dieser Vielfalt, also neben Musik hören, tue ich ja auch Videos schauen und durch Facebook und so weiter. Das heißt, ist es da überhaupt möglich, dann in dieser Situation das zu spüren, was diese Musik, eine komplexe Musik vielleicht machen könnte? Und mir geht es da wirklich jetzt nicht um klassische Musik, weil ich denke, es gibt wunderbare Rockopern, es gibt wunderbare auch Jazzkompositionen, die langwieriger sind, länger dauern, aber die sehr, sehr emotional sind, die in mir was bewegen. Daher ist für mich jetzt ganz wichtig, ich glaube, gute, kreative Musik muss sie darin kennzeichnen, dass sie bei mir was bewirkt und so. Und daher in diese Richtung, was sind da für euch heute die Eindrücke dazu?
Wenn ich da kurz vielleicht was sagen darf, Hilfestellung der Eltern, ganz ein wesentlicher Punkt. Ich habe immer wieder Eltern, die kommen und sagen, ich kann aber kein Instrument spielen, ich bin total unmusikalisch, ich kann da nicht wirklich helfen. Das ist einmal ein Ansatz, der so nicht stimmt. Das heißt, alleine die Möglichkeiten schaffen, dass ich mit den Kindern in Konzerte gehe. Da brauche ich gar nichts kennen dazu. Da brauche ich nur Zeit haben. Mir Konzerte anhören der Kinder. Das sind so ganz lapidare Grunddinge, die eigentlich jetzt ganz logisch klingen, aber gar nicht so logisch sind für viele Eltern. Und ich habe einen Schüler gehabt, der war 13, und da ist der Vater mit denen in Wien ins Jazzland jeden Mittwoch gegangen. habe dann gesagt, du wisst schon, was ihr macht. Der Bub hat am nächsten Tag Schule und. Und gesagt, das ist mir egal. Das passt. Der ist heute zwar kein Pianist, aber der spielt auf und ab Klavier. Und nimmt das Instrument zur Entspannung, nimmt das Instrument zum Leben, zum... Er braucht es. Ja? Hören lernen, das ist der nächste Punkt, hören lernen. Ich gebe es ja selber zu, ich habe auch sehr wenig Zeit, lange Werke wirklich durchzuhören. Ich habe schon Zeiten, da setze ich mich hin und höre ein, zwei Stunden, so wirklich bewusst. Aber Kinder werden dann einmal später vielleicht so weit sein, wenn das alles, was wir da jetzt durchdiskutieren, funktionieren könnte, einmal so weit sein, dass sie dann von sich aus sagen, jetzt interessiert es mich, jetzt möchte ich mir das anhorchen. Vielleicht nehmen sie sich die Zeit dazu, aber ich würde ihm keinen Vorwurf machen, dass er dieses Hören noch nicht kann. Im besten Fall kommt es.
Das kommt sicher. Irgendwann kommt es, ja. Aus meiner Erfahrung heraus ist es so, meine Kinder sind aufgewachsen in einem Lavuk-Bau. Beschwernisse von den Nachbarn rundherum, wenn meine Tochter oder mein Sohn Klavier gespielt haben. Die haben sich zum Beispiel zusammengescharrt und haben einen Brief an die Genossenschaft geschrieben, so geht's nicht, weil wir müssen ja üben, da schläft jetzt das Kind, da kommt jetzt der Vater von irgendeiner Schicht nach Hause, also soziales Umfeld, Nummer eins. Nummer zwei sind in den Schulen zum Teil Lehrer eingesetzt im Musikunterricht und da kommt jetzt das, wo ich anschließen möchte, was die Herren vorher gesagt haben. Wer ist dafür verantwortlich? Das sind die ganz oben, nicht der Herr Direktor von der einzelnen Schule. Es ist nämlich im Gymnasium genauso gewesen. Jetzt bei der neuen Mittelschule wird es ein bisschen anders sein. Oder wenn ein musikalischer Schwerpunkt ist, was sehr oft vorkommt. Der kommt hinein und soll jetzt mit 13, 14, zum Teil auch 15-jährigen Leuten Klassik machen. Der macht es so trocken, weil er überhaupt selbst das Gefühl nicht hat, weil Musik gar nicht sein Unterrichtsgegenstand ist. Verstehen Sie mich? Das dürfte gar nicht vorkommen. Und das ist x-mal passiert. Es kommt darauf an, wie bringe ich das den Leuten rüber. Und da muss ich ein gutes Mischverhältnis schon einmal haben und selber wirklich eine Liebe haben und eine Art, dass ich das den Leuten interessant mache. Und an dem fehlt es absolut bei den meisten, was ich halt so in meiner Zeit beobachtet habe. Und jetzt noch eine Frage an den Hans, an Sie, Herr Hans-Hans. Das Z, das kommt man nicht so leicht rüber. Hat Kuddelmuddel zum Beispiel geplant, einen Ausflug mit den sogenannten Kids nach St. Florian zur Bruckner Orgel zu machen? Einmal richtig gehend diese Orgel berauschend erklingen zu lassen oder vor der Gruft zu stehen? Und von einem tollen Chor des Locus Iste zu hören zum Beispiel.
Die Frage gebe ich weiter an den Manfred
Forster. Ich könnte mir vorstellen, dass das, also da kriege ich halt nur die Gänsehaut. Und sicher so einige Herrschaften unter uns auch.
Eine Anregung, würde ich einmal sagen. Absolut.
Einen Moment bitte. Es war vorhin noch die Dame vor Ihnen dran. Aber bitte mit dem Mikrofon, dass wir das dann wirklich alles auch haben. Dankeschön.
Ich möchte den Fokus auf der Diskussion nochmal auf Schulsystem, Neurologie, Forschung und Pädagogik errichten. Also ich habe erst vor kurzem auf dem Titelblatt von der GEA-Zeitung gelesen, dass ich glaube 90% der Kinder hochbegabt geboren werden und nach der Schule bleiben nur 2% übrig. Und da denke ich mir, warum gerade da nicht, also was richtet das Schulsystem eigentlich an, beziehungsweise einfach die Pädagogik und da das die klassische Musik einfach als Instrument als solches einzusetzen um dem entgegenzuwirken, beziehungsweise einfach dieser Effekt auf das Gehirn einzusetzen, bewusst. Und ja, und einfach da am Schulsystem irgendwie anzusetzen. Also so generell, wenn ich an meine Schullaufbahn mich erinnere, an Volksschule und Hauptschule, also klassische Musik war da überhaupt nicht Thema. Und also da einfach die Meinung der Musikerinnen und anwesenden Pädagogen einzuholen zu dem Thema wäre interessant. Danke. Okay.
Also habe ich da ganz vor kurzem gelesen, der Einfluss von Musikausübung zur Intelligenzsteigerung ist, wie ist das, heißt das so modern, enden wollend. Also diese wunderbare These, die ja uns als Musikschullehrerin oder als Pädagogen recht helfen würde, dass Musik intelligenzsteigernd ist, das stimmt so nicht. Es ist tatsächlich so, dass man bestimmte Tätigkeiten vor einem Test ausgeübt werden, da gehört eben auch Musik dazu, erhöht es den Aktivitätslevel, das heißt, die Menschen sind aufmerksamer. Aber es ist, dieser Effekt verliert sich nach 10 Minuten. Und darum hat es also jetzt keinen Sinn, vor einer Mathematik-Schularbeit 2 Stunden Bruckner zu hören, um dann zu hoffen, höhere Ergebnisse zu erzielen. Das nächste ist es, dass ich hab vor kurzem ein Spiel gelernt, das heißt Pente. Ich bin bemüht, das wirklich gut zu lernen. Und habe auch bei einem Freund von mir, gegen den ich immer spiele, allmählich Erfolge erringen können. Anfangs habe ich 20-0 verloren, jetzt stehe ich bei 18-6. Und dann kommt ein hochbegabter Herr vor kurzem zu mir auf Besuch, ich habe aber nicht gewusst, dass er das ist. Ich bringe ihm dieses Spiel bei und verliere sofort 17-0. Ja. Also die A, das sehe ich an meinen Kindern, so sehr ich sie liebe, Hochbegabung stelle ich in meinem Umfeld nur äußerst enden wollen fest. Und die Schule ist nicht so schlecht wie ihr Ruf, dass sie die ungeahnten Talente unserer Gesellschaft mit dem Eintritt in die Mittelschule da alle vernichten würden. Das heute ja ein liebes Märchen, das die Eltern von hochbegabten Kindern, also von möchte gern hochbegabten Kindern gerne haben möchten. Also die Schule kann nicht alles machen. Musik heute für ganz richtig, Förderung aus Elternhaus, Förderung durch motivierte Lehrer, aber ich kann mir kaum vorstellen, ich kenne sehr, sehr viele Kollegen aus dem Schulmusikbereich, die das Handtuch geworfen haben, aufgrund der furchtbaren Situation, die man teilweise in den Schulen vorfindet, und zwar sind nicht die Schüler und sicher auch nicht die Lehrer und die Kollegen, aber der Stellenwert des Musikunterrichts in unserem Schulsystem ist so schlecht, dass natürlich unter dem enormen Druck, dem die Kinder stehen, das, was sie alles erfüllen müssen, sie jede Gelegenheit nutzen, einmal in einem Gegenstand diesen Druck auffallen zu lassen. Und wenn ich jetzt ohnehin schon zitter vor Latein und die in der nächsten Stunde haben werde, und dann habe ich einen Gegenstand, wo ich ausnahmsweise mal nicht hundertprozentig aufmerksam sein muss, wenn ich nicht hundertprozentig vorbereiten muss, dann ist klar, dass der Musikunterricht darunter leidet. Also es ist einfach ein bisschen zu verlangt von den Pädagogen, alles das auszugleichen, was nicht durch die Gesellschaft oder irgendeinen Plan, der dahinter steckt, so schlecht passiert. Es ist einfach, der Druck auf die Kinder steigt, müssen mehr Naturwissenschaft lernen wir und dadurch bleiben andere Sachen auf der Strecke. Aber wir können ja jetzt nicht nur Musik mit 5 Stunden, also das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß keine Lösung.
Es kommt auch dazu, dass wahrscheinlich in den Schulklassen halt auch eine gewisse Anzahl von Schülern und Schülerinnen sitzen, die halt die Musik an sich einmal nicht spüren. Und jetzt ist es natürlich nach wie vor so, dass die ihre Dur-Tonleitern und Moll-Tonleitern auf und ab aufschreiben sollten auf der Tafel. Ja, das kann nicht gut gehen. Die können kein Interesse an Musik bekommen. Und dann haben sie noch die klassische Musik für sich, die es dann nur analysieren sollen auf der Tafel. Das geht nicht.
Ich muss ja ein lustiges Beispiel sein. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich, wie ich damals Musik studiert habe, bin in den letzten Studienlehrgang einer bestimmten Studienordnung hineingefallen. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, dadurch, dass ich ohnehin nicht gerne in Vorlesungen gegangen bin, bin ich immer zum Professor gegangen, Herr Professor, und so kann ich diese Sache im Dispens erledigen. Das heißt, ich lese mir das Buch zu Hause, komme dann zur Prüfung und ich baue mir die ganze Herumsitzerei da auf der Hochschule. Jetzt haben wir ja die Situation, dass ich ja in jedem Gegenstand schon eine Unterschrift bringen muss. Dann sitze ich in irgendeiner Vorlesung, die es nicht wert ist zu besuchen. Ein ganzes Jahr drin, muss man das durchlesen, gleich anstatt, dass ich übe und mit dem widme, was wichtig ist. Und ich bin ja viele Jahre ausübender Musiker gewesen und ich kann mit Fug und Recht behaupten, weil ich ja dann auch noch Musiktheorie studiert habe, als ausübender Musiker, ausgenommen vielleicht die Pianisten, ist das Wissen um theoretische Zusammenhänge vollkommen irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich, ich brauche nicht einmal wissen, ob das jetzt G-Moll oder Fis-Moll, in der ich spiele. Ich muss gut spielen. Ich muss auf die Bühne gehen und muss die Menschen überzeugen. Ich muss die Melodie so spielen, dass ich es in dem Moment, wo es wichtig ist, Bock. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich weiß, dass der Komponist das vielleicht früher ganz anders wohin hat. Und das geht in Musik nicht. Das habe ich nie gemerkt. Und ich weiß, dass ich nichts von dem theoretischen Wissen, das ich mir erworben habe, das ja nie persönlich sehr interessiert, das zum Komponieren unabdingbar ist. Und auch wenn ich Klavierbegleiter bin, möchte ich sagen, ist ein bisschen anders, wenn man natürlich dann gewisse Töne hervorheben kann. Aber als ausübender Musiker von einem Einzelinstrument ist Theorie und mit dem die Hochschulen, da gibt es ja nur mehr Nebenfächer, wo ich dann sitzen muss und Unterschriften leisten. Also das läuft ja vollkommen in die falsche Richtung. Und dann kommen diese Leute außer, die sich in allem sehr wenig auskennen, aber keine überzeugende Performance abliefern können. Um das geht in der Musik. Ich muss mich, gehe auf die Bühne und in dem Moment muss klar sein, jetzt spiele ich. Und ob ich jetzt weiß, dass das 1867 oder 1897 geschrieben worden ist, oder vielleicht im Februar, dass das Stück in Wirklichkeit ganz anders geheißen hat. Also, es ist alles so nebensächlich. Also.
Das war sehr, sehr, wäre eines Abschlusses würdig gewesen, finde ich. Wir haben aber jetzt noch zwei Fragen, die ich gerne machen würde. Daher.
Also ich möchte gleich einmal bei der Musikvermittlung anschließen. Mir kommt also der ganze Theorieunterricht in Musik ungefähr so vor, als würde man Turnunterricht den Einfädler von Bode Miller auf der Tafel analysieren oder in der Champions League die Spielzüge. Ich glaube, Musik, man muss sie machen oder man muss tun. Dann tut sie auch was bei der Musik. Und die zweite Frage ist, es steht da, hat klassische Musik bei Kids ausgespielt? Also ich bin der Meinung, bei Kids hat die klassische Musik noch nie ein Leiberl gehabt.
Dankeschön.
Ich muss mich jetzt outen. Ich bin eine von den Pädagoginnen, die versuchen, ihre Kinder zur Musik zu bringen. Und ich bin sehr froh, dass ich da war. Ich habe jetzt viel Tolles gehört. Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich immer gehabt bekommen. Und aber es ist auch sehr viel gutes Gefühl. Weil, also ich bin seit 2 Jahren Musiklehrerin, jetzt das 3. Jahr. Ich komme eigentlich von der Bühne, bin eigentlich Opernsängerin und bin Quereinsteigerin aufgrund des Musiklehrermangels. Bin also ins kalte Wasser gesprungen, ins Unterrichten und habe so meine eigenen Mittel und Wege gefunden, entdeckt und finde sie noch immer. Und ich finde schon, dass es möglich ist, Kinder zu begeistern. Ich war letztes Jahr mit 100 Kindern in der Oper, also mit Jugendlichen, 15-, 16-Jährigen. Und die Hälfte davon ungefähr hat sehr gutes Feedback gegeben. Ich glaube, das ist wahnsinnig viel, was man erreichen kann. Ich habe Schülerinnen und Schüler, die mir ihre Smartphones zeigen, wo Beethoven und ich weiß nicht was alles drauf ist, was wir im Musikunterricht anhören, bis zum Mackie Messer Song. Ich habe 16-jährige, sehr wild aussehende Schüler, die sich in Paganini-Kapricen verlieben. Und ja, es ist eine Herzensgeschichte. Ich war immer selber sehr schlechte Musiktheorie und sehr ungern. Das macht man halt ein bisschen. Aber es geht um die Energie und es geht ums Potenzial und ich werde in diesem Jahr endlich meinen Plan erfüllen und werde mit den Schülern Hip-Hop tanzen zu, ich weiß nicht, Mozart oder irgendwas. Also man muss es so angehen und dann funktioniert es und alle erreichen wird man nie und so ist es nun mal.
Und Dankeschön. Ich weiß nicht, ist das weil es noch so unter den Nägeln brennt, die Dame hätte sich noch gemeldet.
Danke, ganz kurz noch. Ich muss zu Ihnen, zu Ihrem Kommentar ganz kurz noch was sagen. Ich habe nämlich in letzter Zeit genau das Gegenteil erfahren. Und zwar habe ich einfach mal probiert, habe mir gedacht, wenn ich da auf der Musik, wenn ich in Wien so viel gelernt habe, Und warum kann ich das nicht ein bisschen probieren, auch meinen Schülern unterzujubeln? Und habe mir dann auch gedacht, weil die ganze Barockmusik und klassische Musik ja auch in einer ganz anderen Sprache auch komponiert worden ist, damals auch das einer ein bisschen zu vermitteln, und habe einfach einmal probiert, bei klassischen Sonaten oder kurzen barocken Stücken manche Sachen zu erklären, Tonartencharakteristik, irgendwelche besonderen Akkorde, Symbolik in der Musik, irgendwas, was halt das Ganze ausmacht, was die damals für Kleider angehabt haben. Also wirklich von musikgeschichtlichen, theoretischen, Stilkunde, Aufführungspraxis, einfach ein bisschen was unterzujubeln. Und das haben die von den 7-Jährigen bis zu den 13, 15, 17-Jährigen so gut angenommen und haben dann eine totale Begeisterung zum Teil dafür gekriegt, weil ich habe das Gefühl gehabt, sie haben dann endlich verstanden, wie das auch funktioniert. Also es ist schon ein Schritt vor dem auf die Bühne gehen. Im Erarbeiten von dem Stück haben sie sich dann viel leichter da, weil die auf einmal ein bisschen was von dieser Sprache ja plötzlich verstanden haben, wie das einfach aufbaut, das ganze Ding, und das auch leichter dann erfassen haben können. Und da bin ich jetzt im Nachhinein zum Teil dem Professor Krones zum Beispiel sehr dankbar.
Das, was ich ja sage, ist ja, Sie haben das quasi farbig gemacht. Sie haben die Musik zum Leben gebracht. Ja,
das ist so trocken und das braucht der Musikunterricht.
Das ist genau das Richtige, und deswegen, es wird immer wieder in jedem Bereich, und so wie der Nikolaus Hanoncourt Barockmusik oder also Gustav Leonhard und wie sie alle kassen, da hat es so Lichtgestalten gegeben, Begeisterte, die plötzlich die pure langweilige Barockmusik zum Leben erweckt haben. Und sie machen das genau im Unterricht, ich mache das auch so. Man muss einfach die Bezüge herstellen, aber das ist ein bisschen was anderes, als oft wir, also als Instrumentalisten auf der Hochschule, der Theorieunterricht ist ein bisschen anders oft. Also das wird ja immer als Nebenfach gesehen, und es ist oft nicht ganz so farbig, so wie Sie Ihren Unterricht beschreiben. Absolut richtig, genau so muss man es machen. Aber das ist ja
nicht überall so.
Es ist nicht überall so.
Und dann klappt es
auch. Ja, das klappt dann auch, genau. Es ist die eigene Begeisterung, muss springen.
Ich wollte nur kurz, entschuldige, nur ganz kurz, Musikvermittlung, auch zu dem Thema passend, auch zum Thema Oper passend, Hip-Hop und Klassik passend. Wir haben den ungarischen Tanz probiert an einer Stelle mit E-Gitarre. Das war's. Verzerrte E-Gitarre. Begeisterung. Offene Augen. Aber weil es halt auch so klingen kann. Wertfrei.
Gut, es ist die Zeit vorangeschritten. Wir haben vieles besprochen. Es wäre noch vieles zu besprechen. Also ich merke jetzt auch, ich habe selber auch noch viele Themen da, die noch gar nicht diskutiert sind. Bei Ihnen sicher auch. Vielleicht gibt es ja nachher noch an der Bar draußen Gelegenheit, das weiter zu erörtern im gemütlichen Rahmen, auch wenn es auch hier sehr gemütlich ist, ist es dann noch gemütlicher. Ja, vielleicht noch die Gelegenheit, nochmal die Kinderklangwolke anzukündigen. Wann und wo und was erwartet Sie da? Nehmen Sie Ihre Enkel, Ihre Kinder, Ihre Neffen, Nichten, wen auch immer mit, kommen Sie?
Absolut, genau das wollte ich jetzt sagen. Samstag, 14. September. 16.30 Uhr öffentliches Aufwärmen und um 17 Uhr geht die Show los. Es erwartet Sie der liebe Musiklehrer Anton B., der dem Publikum interaktiv Stücke seiner Gusto-Stücke, seiner Zeitgenossen und Vorgänger vorstellen wird. Mit dabei Harry Bodingbauer als Anton B. Die regiert die Heidelinde Leutgeb, freut mich sehr. Die Musik hat der Thomas Mandl arrangiert, komponiert, umgearbeitet, arrangiert.
Arrangiert.
Er hat gesagt, das heißt komponiert.
Na, komponiert haben es die anderen.
Und Katrin Weber als Kammersängerin mit dabei. Also dieses Jahr wirklich reine klassische Musik, umgearbeitet von Thomas. Und Tänzer und Tänzerinnen, ältere diesmal, vom Jassen Stojanov mit dabei auf der Bühne.
Also zwischen 12 und 15.
Zwischen 12 und 15. Älter in dem Sinne, weil wir die Jahre zuvor immer kleine Mäuse 6-7 Jahre aufwärts gehabt haben in Massen. Diesmal haben wir ein bisschen anderes Konzept und dass auch einmal die Größeren ein bisschen mehr zu tun haben. Das haben sie nämlich irgendwie.
Und zum ersten Mal bei der Kindergarten.
Ah.
Und zum ersten Mal ist live.
Ja, alles live gespielt und live gespielt vom Spring String Quartett, verstärkt am Kontrabass und Schlagwerk und so weiter. Also ein quer durch die Bank Spektakel und wirklich mit live, diesmal vollkommen live, wird ein Versuch werden. Ich hoffe, dass das Wetter halbwegs hinhauen wird. Ja.
Und wenn Sie privat ein Kasu besitzen, könnten Sie es mitnehmen?
Kasu sind die kleinen Pfeifern, durch die man durchsingen muss, weil wir im Finale mit allen ein großes Kasu-Orchester bilden. Und das ist analog, darum denke ich, dass es funktionieren wird.
Gut, das wäre das Programm für Samstag, den 14. Ich möchte Ihnen noch die nächsten beiden Kepler-Salon-Veranstaltungen mit auf den Weg geben und Sie einladen zu kommen. Am Montag, den 16., wie gewohnt um 19.30 Uhr, steht die Frage im Raum: HIV, eine ganz normale Erkrankung. Marie-Theresia Geit, Oberärztin an der Abteilung für Dermatologie und Venerologie des AKH Linz, wird zu diesem Thema hier da sein. Eine Woche später, Montag, 23. September, wieder 19.30 Uhr, wenn die Oma plötzlich Polnisch spricht. Migration und Altenpflege. Thomas Rammersdorfer, Fachsozialbetreuer, freier Journalist, wird hier sein und mit Ihnen über dieses Thema diskutieren, das, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiges ist. Wenn Sie interessiert sind am Programm des Kepler Salons, dann bitte ich Sie, sich einzutragen. Es gibt einen E-Mail-Newsletter, der wird zugeschickt und es gibt auch den postalischen Versand. Also einfach eintragen, dann bekommen Sie das immer und sind immer am Laufenden. Es gibt auch einen Freundeskreis des Kepler Salons, der ihn in seiner Arbeit unterstützt. Wenn Sie denken, das ist eine gute Sache, der Freundeskreis freut sich über weitere Freunde, bitte auch einfach eintragen. Der Kepler Salon ist jetzt noch bis 22 Uhr geöffnet. Wir laden Sie ein, noch hier zu bleiben, noch mit uns weiter zu diskutieren, zu sprechen. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für Ihr Kommen, für die rege Teilnahme und natürlich ganz besonders bei Ihnen beiden. Herzlichen Dank und ja, viel Erfolg am Samstag. Danke.